Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vasen, Keramikschalen, Trinkgefäße, Stillleben als Meditation über die Ordnung der Dinge. Das ist die große Kunst der kleinen Gefäße von Giorgio Morandi. Zu sehen ist das in Siegen, dazu gleich mehr. Mehrere hundert Ölgemälde, tausende von Zeichnungen, die schuf Max Beckmann. Das Frankfurter Städel zeigt ab morgen eine Auswahl dieser Grafik. Auch darüber berichten wir. Und die Frage, ob die geplante Aktivrente eigentlich auch für Schauspieler gilt. All das interessiert uns bei Kultur heute, dazu lädt sie Michael Köhler ein. Die junge Gruppe in der Union, wir haben es oft gehört, will Änderungen bei der Rentengesetzgebung. Sie sagen, das sei so nicht zustimmungsfähig. Eröffnen zugleich eine Hintertür für die einzelnen Abgeordneten, quasi aus Staatsverantwortung und Koalitionsräson. Wie wichtig, wie kulturtreibend sind eigentlich die Jugendorganisationen der Parteien, wollen wir zuerst fragen. Machen wir mal einen flüchtigen Blick etwa in die SPD und erinnern uns, Björn Engholm, Rudolf Scharping, Gerhard Schröder, Olaf Scholz, ja sogar Helmut Schmidt, die waren, bevor sie Ministerpräsidenten oder Kanzler wurden, im Bundes- oder im Landesvorstand der Jusos, in den Jugendorganisationen der Parteien. Mit dem Parteienforscher, Politikwissenschaftler Ulrich von Ahlemann von der Düsseldorfer Heine-Uni habe ich darüber gesprochen, ihn gefragt, sind die Jugendorganisationen, bildlich gesprochen, sowas wie die Baumschule, das Gewächshaus für politische Spitzenämter?
Ja, man muss es nicht so botanisch ausdrücken. Man kann es auch mechanisch als Durchlauferhitzer bezeichnen und für eine zukünftige politische Karriere, obwohl die Jugendorganisationen ja auch oft aufmüpfig sind gegen ihre Parteien. Aber zum Beispiel die Junge Union, die jetzt gerade gegen den Kanzler blank zieht, also die war immer als brav verschrien. Die Jugendorganisationen sind, manche sind mehr aufmüpfig wie die Jungsozialisten bei der SPD, manche sind mehr angepasst und karriereorientiert wie die jungen Liberalen und die Junge Union. Und manche sind eben auch jetzt wie die AfD-Jugend auch auf Kampf gebürstet. Allerdings nicht gegen die Partei, sondern ganz generell als rechtsextrem bekannt und sind eher also noch etwas radikaler als die Partei selbst.
Ja, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen unbedingt. Es gibt ja prominente Beispiele, wo Sie gerade sagen, Jusos, Kevin Kühnert wäre sowas, sehr beliebt auch bei Jungwählern. Man kann an den jungen Christian Lindner denken, man kann an Ricarda Lang denken, man kann auch an Paul Ziemiak oder andere denken. Ja. Haben die Einfluss oder ist das nur so eine Zwergenschule der Partei?
Die haben schon Einfluss. Also die sind in der Regel immer in den Vorständen, in den Bundesvorständen der Partei auch mit ein, zwei Mitgliedern vertreten. Oft sind sie auch hier einige schon in der Fraktion im Bundestag, wie jetzt die jungen Abgeordneten in der Union. Sie sind natürlich nicht allein prägend. Die Partei wird geprägt durch die etablierte Führung. Alle Parteien werden dadurch geprägt. Durch die mittlere Funktionärsschicht, die ist ganz wichtig, eher ein konservatives Element in allen Parteien. Und durch die vielen Vorfeldorganisationen. Da sind die Jugendorganisationen nur eine kleine. Es gibt für die Frauen, die immer wichtiger werden, solche Organisationen, für die Älteren, für die Wirtschaft, bei der Union, für die Vertriebenen und so weiter, bei der SPD, für die Juristen.
Jetzt haben wir gerade erlebt, dass sich in Gießen eine neue Jugendorganisation gebildet hat, der AfD. Anders als bei der Jungen Alternative muss jedes Mitglied der neuen Jugendorganisation auch der AfD angehören und unterwirft sich damit der Mutterpartei, kann man so sagen?
Ja, sicherlich. Die unterwerfen sich damit der Mutterpartei, weil sie sehr viel einfacher und schneller, zum Beispiel, wenn sie aufmüpfig sind und aus der Reihe tanzen, von der Mutterpartei ausgeschlossen werden können. Aber sie können nicht mehr, das ist auch ein großer Vorteil für die neue Organisation der AfD, sie können nicht mehr nach dem Vereinsrecht verboten werden, wie das vorher möglich gewesen wäre, sondern sie müssten sich jetzt einem ganz komplizierten Verfahren als Partei dem Bundesverfassungsgericht irgendwann unterwerfen. Und das ist ja bekanntlich sehr schwierig, bei der AfD nicht gelungen. Und insofern ist es auch ein gewisser Schutz für die junge AfD-Organisation, jetzt unter den Schoß der Mutter der Partei zu kriechen.
Wir haben mit dem botanischen Wortfeld angefangen. Sie legen es mir auf die Zunge, vielleicht mit einem biologischen Wortfeld zu ändern. Sind die Jugendparteien dann vielleicht sowas wie die Petrischale der Gewöhnung an Dinge, die bislang ungewohnt waren? Also zum Beispiel, dass bei der Jugend so rechtsextremes Wortvokabular, in Anführungszeichen Remigration oder sowas, gangbar wird?
Ja, sicherlich sind sie ein sozusagen Versuchslabor für die Parteien, wo man schauen kann, was geht noch, was können wir noch rüberbringen, was kommt noch an. Und dass aber jetzt sogar die Junge Union und deren junge Abgeordneten im Bundestag den Aufstand proben, das ist ein völlig neues Phänomen.
Gibt es aus Ihrer Erfahrung und Erinnerung vielleicht eine Person oder jemand aus einer Jugendorganisation, die derart Einfluss auf die Mutterpartei genommen hat, dass sich was geändert hat?
Ja, da muss ich nachdenken. Da fallen mir zwei völlig gegensätzliche Personen ein. Einmal Rudi Dutschke, der hat die 68er-Bewegung maßgebend geprägt. Er war aber gar nicht mehr Mitglied der SPD und bei den Jungsozialisten, sondern beim SDS, beim Sozialistischen Studentenbund der SPD, der längst von der SPD ausgeschlossen worden war. Das war aber eine prägende Figur in der Jugend für die etablierte Politik. Und ein anderer war genau das Gegenteil, nämlich Guido Westerwelle von der FDP. Der hat Anfang der 80er Jahre, als die FDP die Koalition mit Helmut Schmidt und der SPD verließ und mit Kohl koalierte, hat er die jungen Liberalen, die Julis, gegründet in der FDP, weil auch die alten Jungdemokraten, damit konnte die FDP nicht mehr weiter. Und der hat eine rasante Karriere gemacht und die Partei wirklich geprägt. Über Generalsekretär der FDP und dann Parteivorsitzender, Außenminister. Er ist allerdings eben frühzeitig auch verstorben. Aber der war wirklich eine prägende Figur für die Kultur dieser heute sehr kleinen Partei FDP.
Sagt der Parteienforscher Ulrich von Ahlemann über die Kultur der Jugendorganisationen der Parteien. Ein Jahr vor seinem Tod in New York, da malt der große Künstler Max Beckmann ein ca. 60 x 50 cm großes Bild, eine Grafik. Pinsel in Tusche über Kohle auf Zeichenkarton. Ein Selbstporträt mit Hut und Fisch in der Hand. 1949 ist das. Eine mediterrane Fischerszene, ein touristisches Motiv ist das nicht. Eher erinnert es ans christliche Motiv vom Ichthys, vom Fisch als Symbol der Frühchristen, des Gottessohnes und Erlösers. Ein erlösungsbedürftiger, in Schuld verstrickter Mensch nach den Schrecken von zwei Weltkriegen. Das malte Beckmann oft. Ab morgen zeigt das Frankfurter Städel eine Auswahl an Zeichnungen dieses großen Malers, dem das Haus und die Stadt verbunden sind, seit er 1915 körperlich, seelisch verletzt vom Kriegsdienst als Sanitäter freigestellt wurde und in die Stadt am Main kam. Arbeiten aus allen Schaffensphasen, also zeigt das Städel Zeichnungen mit Bleistift, Kreide, Feder, Pastell. Die Leiterin der grafischen Sammlung, Regina Freiberger, habe ich gefragt, was zeigen Sie?
Also ja, wir zeigen 80 Werke, davon sind 75 Zeichnungen. Wir haben drei Gemälde ergänzt und zwei Druckgrafiken, um so ein bisschen zu zeigen, wie die Zeichnungen in den gesamten Kontext des Schaffens von Beckmann passen. Und uns geht es darum, eben den Zeichner Max Beckmann dem Publikum bekannt zu machen. Ein Beckmann, der nochmal ein bisschen anders ist als der Maler Beckmann, aber mindestens genauso spannend, wenn nicht sogar spannender, weil er begegnet einem in einer größeren formalen Vielfalt, auch in einer größeren letztendlich Freiheit, als das dann bei den ausgeführten Gemälden der Fall ist.
Jedes Material setzt ja gewissermaßen auch Grenzen, auch für die Motive. Geht das mit Kohle und Kreide schnell? Denn das sind ja keine Vorstudien, das ist ja ein eigener, ernstzunehmender Werkbereich, ne?
Genau, also es gibt die Skizze und den Entwurf natürlich auch, insbesondere im früheren Schaffen, aber so ab den späten 20er Jahren wird irgendwie die autonome Zeichnung immer stärker und ist nicht nur Kreide und Kohle, sondern ist auch tatsächlich der Bleistift und die Federzeichnung, insbesondere dann, als er die Aufträge für Faust bekommt. Jetzt kann man unendlich Theorien aufstellen, warum es Phasen in Beckmanns Schaffen gibt, in denen er vielleicht eher im Papier gearbeitet hat als in der Malerei. In den Frankfurter Jahren am Anfang schafft er ganz, ganz wenig Gemälde. Es entsteht aber der überwiegend größte Teil seines druckgrafischen Werks. Es wird dann in der Literatur gerne mal damit begründet, dass das leichter erwerblich war und dass eine große großen Absatzmarkt für Druckgrafik gibt. Ich glaube das immer nicht, weil ein Künstler, glaube ich, sich nicht auf ein Medium drängen lässt von äußeren Umständen, wenn er nicht auch in diesem Medium arbeiten will. Und es ist schon so, dass er aber natürlich mit der Kreide und der Feder, insbesondere wenn er nur in Schwarz-Weiß arbeitet, es eher mehr auf die Bildaussage als aufs Kolorit angeht. Es geht also eher um die Komposition als um die Frage der farblichen Bildwirkung, die ja dann reduziert ist, so maximal, wie es nur irgend geht.
Steht in der Zeichnung, ähnlich wie in den Ölgemälden, auch die gefährdete Kreatur im Mittelpunkt?
Ich würde sagen, ja, es gibt aber auch, wie in der Malerei auch, Phasen, wo er durchaus lebensbejahend unterwegs ist.
Sie zeigen diese Auszüge aus einem Grund, nämlich das grafische Werk ist katalogisiert und erfasst worden, ne?
Genau, also wir haben das unglaubliche Glück, dass Hedda Finke und Stefan von Wiese nach knapp 10 Jahren das Werkverzeichnis der Zeichnungen abgeschlossen haben und damit 1900 Arbeiten auf Papier aus der ganzen Welt in eine Chronologie und in einen Kontext gepackt haben. Und das ist wirklich eine beeindruckende Leistung. Und der dritte Band erscheint eben nächstes Jahr. Und auf deren Grundlage und deren Forschungsergebnisse heraus machen wir diese Ausstellung.
Sagt Regina Freiberger über Max Beckmanns Zeichnungen zu sehen im Städel Frankfurt. Wenn am Freitag im Bundestag über das Rentenpaket abgestimmt werden soll, dann geht es auch um die sogenannte Aktivrente. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass Rentnerinnen und Rentner, die als abhängig Beschäftigte weiterarbeiten, einen Steuerfreibetrag von 24.000 Euro im Jahr erhalten sollen. Selbstständige werden ausdrücklich ausgenommen. Nur, wie sieht das für sozialversicherungspflichtig abhängig Beschäftigte Kulturschaffende aus, die als selbstständig eingestuft werden? Das wollten wir von Bernhard Störkmann hören, dem Justiziar der Schauspielergewerkschaft BFFS. Der vertritt Schauspieler, befristet Abhängige und das sind immerhin so 16.000 registrierte Schauspieler alleine. Geringe gesetzliche Rente, prekäre Arbeitsverhältnisse, das zwingt viele weiterzuarbeiten. Sie sollen durch Aktivrente also angesprochen werden. Wer wird erfasst, wer nicht, habe ich Bernd Störkmann gefragt. Wo ist das Problem?
Also zunächst nochmal der Ansatz dieses Aktivrentengesetzes, grundsätzlich nach Erreichen der Rentenaltersgrenze die Möglichkeit zu eröffnen, steuerlich begünstigt in einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit weiterarbeiten zu können, ist aus unserer Sicht erstmal dem Grunde nach ein richtiger Schritt. Allerdings halten wir den Entwurf dieses Gesetzes in seiner jetzigen Fassung für einen halbherzigen Schritt, denn das beginnt ja schon bei den abhängig sozialversicherungspflichtigen Rentnern, die sozusagen einer solchen Tätigkeit nachgehen. Auch die sind nicht alle von diesem Gesetz sozusagen begünstigt. Lassen Sie mich das kurz erklären. Sie finden in diesem Entwurf des Aktivrentengesetzes den Wortlaut: begünstigt sind die Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit nach § 19 Absatz 1 Einkommensteuergesetz. Es geht also um solche Beschäftigungen, die nach derzeitiger steuerrechtlicher Lage als abhängige Beschäftigung zu bewerten sind. Jetzt ist das aber in Deutschland so, dass wir für die Einordnung, ob eine Beschäftigung abhängige Beschäftigung ist, jeweils gesondert arbeitsrechtlich und sozialversicherungsrechtlich und auch nochmal gesondert steuerrechtlich drauf gucken. Und so kommt es jetzt tatsächlich vor, dass bestimmte berufliche Tätigkeiten, die arbeitsrechtlich und sozialversicherungsrechtlich das klar abhängige sozialversicherungsrechtliche Beschäftigungen sind, steuerrechtlich aber eben als selbstständige Tätigkeiten eingeordnet werden.
Die Synchronsprecherin zum Beispiel.
Ganz genau, das betrifft den Bereich, den wir vertreten, ganz explizit die SynchronschauspielerInnen. Deren berufliche Tätigkeit ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BAGs und auch des Bundessozialgerichtes ganz glasklar abhängige Beschäftigung. Aber steuerrechtlich wird diese Berufsgruppe als selbstständig eingeordnet. Diese Beschäftigten sind jetzt mit der Situation konfrontiert, dass sie eben von den Vorteilen dieses Aktivrentengesetzes nicht betroffen wären.
Sehen Sie das ähnlich wie der Deutsche Kulturrat, der in dieser Hinsicht von einer Gerechtigkeitslücke spricht?
Also das ist jetzt mit Blick auf diese Beschäftigungsgruppe, die ich Ihnen gerade angesprochen habe, auf jeden Fall eine Gerechtigkeitsfrage. Und man darf auch noch weitergehen. Also ich habe jetzt angefangen, Ihnen sozusagen die unterschiedliche Behandlung der abhängig Beschäftigten darzustellen. Es gibt ja auch darüber hinaus selbstständig tätige Künstler, die sozusagen abhängig Beschäftigten gleich zu werten sind, weil sie sich auch aufgrund ihrer Beschäftigung in einer besonderen Abhängigkeit zu ihrem Auftraggeber befinden.
Ja, das nennt man arbeitnehmerähnliche Tätigkeiten, ne? Und da wird dann auch in die Künstlersozialkasse einbezahlt.
Da wird in die Künstlersozialkasse eingezahlt Also die leisten einen Beitrag auch ins soziale Sicherungssystem und auch die sind ja von diesem Aktivrentengesetz ausgeschlossen. Aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar.
Es geht Ihnen abschließend gefragt also nicht darum, den Kreis der Begünstigten auf alle Selbstständigen auszudehnen, sondern jene mit einzuschließen, die sozialversicherungspflichtig tätig sind, aber nicht in den Genuss kämen. Also die Schauspieler, die Synchronsprecher, die Publizisten, also ein nicht geringer Personenkreis unter den Kulturschaffenden.
Also uns geht es vor allen Dingen darum, jedenfalls die doch einzuschließen, die auch einen Beitrag in dieses soziale Sicherungssystem leisten und die von daher auch mit Blick, denn daran knüpft das Gesetz ja, es sagt, es müssen Beiträge in die Sozialversicherung durch den Arbeitgeber geleistet werden, dass die davon profitieren. Aus unserer Sicht gibt es keinen sachlichen Grund, hier eine dieser beschäftigten Gruppen auszuschließen. Das kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, sozusagen hier abhängig Beschäftigte erster und zweiter Klasse zu generieren. Das ist für uns durchaus auch eine Gerechtigkeitsfrage.
Sagt der Justiziar der Schauspielergewerkschaft BFFS Bernhard Störkmann über die Gerechtigkeitslücke für Schauspieler. Die Menschenlehren, die scheinbar überzeitlichen Stillleben von Giorgio Morandi, das sind auch Meditationen über die Zeit. Irgendwoher müssen ja Licht und Schatten kommen, die die Stillleben ins Sichtbare holen. Diese kleinen, sehr kleinen, nebeneinander, übereinander, ineinander gestapelten, horizontal, nie vertikal angeordneten Dinge, alltäglichen Dinge, Flaschen, Tassen, Krüge, Vasen, die sind nicht nur geheimnisvolle Behältnisse, sondern zuerst einmal auch ganz ruhige Oberflächen ähnlicher Gegenstände. Slow Food fürs Auge mit kontemplativem Nachhall. Berit Hempel sah das in Landschaftsdarstellungen aus Bologna im Kunstmuseum Siegen.
Es ist das Verhältnis von Gleichgewicht und Ungleichgewicht, das die nüchtern wirkenden Bilder von Giorgio Morandi auszeichnet. Vasen, Tassen, Kannen ordnet der italienische Künstler in fast unendlichen Variationen auf einem Tisch in seinem Atelier an, um sie in zarten, hellen Ölfarben serienmäßig auf die Leinwand zu bringen. Die Ausstellung in Siegen beginnt mit 4 Gemälden, in denen Morandi Becher und Schnabelkannen unterschiedlich platziert. Mal steht die hohe Kanne links im Bild, mal ist sie in der Mitte aufgestellt. Für Kurator Christian Spies ist Morandi ein Wissenschaftler, der sein Motiv, seine Kannen und Becher erforscht.
Und Morandi hat sich immer für solche Momente interessiert, wo dieses Gleichgewicht in Ungleichgewichte verfällt, aber nur in ganz kleine Ungleichgewichte. Das heißt, er hat selten Gegenstände angeschnitten oder ähnliches. Aber bei Morandi sind es die Bilder, wo alles im Zentrum steht, fast die langweiligsten Bilder. Es sind immer die Bilder, wo es Schwerpunkte gibt, wo in diesen Bildern plötzlich etwas passiert, wo es Ereignisse im Bild gibt, aber diese Ereignisse sind klein.
Klein in dem Sinne, dass Morandi in einem neuen Bild einen Gegenstand manchmal nur wenige Zentimeter verrückt. Die Ausstellung zeigt die unterschiedlichen Werkgruppen von Morandi. Grafische Arbeiten, in denen er mit fließender Aquarellfarbe eine Kanne durch ihren Umriss andeutet, grüne Landschaftsdarstellungen mit Bäumen und Wiesen, die an den leichten Pinselstrich von Cézanne erinnern oder an kubistisch aufgebrochene Formen eines Braque. Rund 60 Werke des Künstlers sind zu sehen, der 1890 in Bologna geboren wurde und dort auch 1964 starb. Doch die Ausstellung ist mehr als eine Retrospektive. Morandis Bildern stellt Christian Spies 40 Werke anderer Künstler gegenüber. Deshalb auch der Untertitel der Ausstellung Resonanzen.
Zwei Systeme, die jeweils schwingen und wenn zwei Schwingungen zusammenkommen, entsteht eine neue Schwingung. Eben das Prinzip der Resonanzen sehe ich als das Arbeitsprinzip von Morandi schon, der nämlich zwei oder mehr Gegenstände nutzt und sie zusammenbringt und fragt, was passiert, wenn ich mehrere Objekte zusammenbringe, was passiert zwischen diesen Objekten. Und genau dieses Arbeitsprinzip habe ich auch auf die Ausstellung als Gesamte übertragen. Was passiert, wenn ich Kunstwerke mit einer ähnlichen Bildsprache zusammenbringe in einen Ausstellungsraum, entstehen dabei neue Schwingungen, entstehen dabei neue Bildereignisse.
Leise Schwingungen werden da spürbar, wo Spies beispielsweise neben die Alltagsgegenstände von Morandi ein dunkles Stillleben mit Töpfen und Schüsseln aus dem 17. Jahrhundert von Cornelis Jacobs Delft hängt. Zu ähnlich sind sich die Bilder im Aufbau. Große Schwingungen entstehen in dem Raum Variationen in Vasen mit Blumenbildern von Morandi. Der Künstler malte zuerst natürliche Blumen, doch bei seinem langsamen Malprozess verblühten die Pflanzen zu schnell, weshalb er auf künstliche Blumen umschwenkte. Ihre Leblosigkeit sieht man ihnen in Morandis Bildern an, wenn sie als Strauß in einer Vase auf der einen Seite des Raumes hängen. Gegenüber, auf die andere Seite des Raumes, platziert Kurator Spieß eine großformatige, vierteilige Fotoarbeit von Anna und Bernhard Blume. Vielsagender Titel: Vasenextase. In gewohnter Übertreibung gibt es auf den Fotos des Künstlerehepaars kein Halten, fliegen die Blumenvasen durch die Luft. Größer kann der Kontrast zu den Stillleben Morandis kaum sein.
Morandi ist grundsätzlich erstmal kein ironischer Künstler. Hier entsteht aber hoffentlich ein ironischer Moment in der Ausstellung.
Die Museumsbesucher sind aufgefordert, Bezüge zwischen den Kunstwerken herzustellen. Zum Beispiel zwischen zerknüllten gelben Leinwänden von Franziska Reinbote, aktuelle Arbeiten aus den letzten 5 Jahren, und Morandis Stillleben mit gelben Lappen von 1952. Bei all den Begegnungen mit anderen künstlerischen Positionen wie Monet, Josef Albers und Candida Höfer verliert die sehenswerte Ausstellung Morandis einzigartige Stellung in der Kunst nicht aus den Augen.
Morandi ist nicht die große Sinfonie, sondern Morandi ist die Kammermusik. Das Zusammenkommen von einzelnen Stimmen, von einzelnen Objekten, die zu einem Gleichklang oder manchmal auch zu Disharmonien führen müssen.
Und zu sehen ist das im Kunstmuseum Segen, Giorgio Morandis Stillleben gesehen von Berit Hempel. Die Kulturmeldung fehlen. Henning Hubert hat sie und er beginnt mit der neuen Aktion des Zentrums für politische Schönheit vor der Parteizentrale der CDU in Berlin.
Vor dem Konrad-Adenauer-Haus steht seit heute ein lebensgroßes Walter-Lübcke-Denkmal aus Bronze. Der CDU-Politiker und Regierungspräsident von Kassel war 2019 von einem Rechtsextremisten ermordet worden. Die Aktivisten und Künstler des Zentrums für politische Schönheit wollen nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen die Annäherung der CDU an Rechtsextreme und politische Brandstifter setzen. Die Statue solle eine Brandmauer markieren gegen Faschismus und für demokratische Verantwortung. Gründer Philipp Ruch formuliert das Ziel der Aktion nicht ohne Unterstellung so:
Wir könnten uns vorstellen, dass das Walter-Lübcke-Memorial der Ort ist der Umkehr. Dass hier der Weg umkehrt, den die CDU momentan versucht zu gehen.
Die Sondernutzungserlaubnis für das Denkmalprojekt hat das zuständige Bezirksamt bereits erteilt. Sie soll bis Ende 2027 gelten. Auf Anfrage verwahrte sich die CDU in einer Stellungnahme gegen eine, Zitat, unaufrichtige Instrumentalisierung von Walter Lübcke durch linke Aktivisten wie dem Zentrum für politische Schönheit. Aus der Bundesgeschäftsstelle der CDU heißt es weiter: Der Kampf gegen den politischen Extremismus und die Feinde unserer Demokratie ist eine Aufgabe aller Demokraten in unserem Land. Wer diesen Kampf aufrichtig mit uns führen will, darf sich nicht gegen die politische Mitte wenden. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU kritisierte: Diese Aktion ist widerlich und verschärft das gesellschaftliche Klima in unserem Land. Der iranische Filmemacher Jafar Panahi ist im Iran in Abwesenheit zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Nach Angaben seines Anwalts wurde er wegen Propagandaaktivitäten gegen den Iran zudem zu einem 2-jährigen Reiseverbot verurteilt. Berufsverbot hat er schon im Iran. Der Anwalt will das Urteil anfechten. Panahi saß im Iran bereits mehrmals im Gefängnis und befindet sich derzeit nach einer Reise durch die USA an einem unbekannten Ort. Beim Filmfestival in Cannes im Mai war es Panahi zum ersten Mal seit 15 Jahren gelungen, persönlich in der französischen Küstenstadt zu erscheinen. Sein neuer Film, Ein einfacher Unfall über Gefangene im Iran, hatte dort die Goldene Palme gewonnen. Er bekam gestern 3 Hauptpreise bei den Gotham Awards in New York und ist auch noch für einen Oscar im Rennen. Die Nachfolger der österreichischen Tatortermittler Harald Krasnitzer und Adele Neuhauser stehen fest. Der ORF hat sich auf Miriam Fussenegger und Laurenz Rupp festgelegt. Sie werden ab Anfang 2027 zu sehen sein. Die Neuen spielen dann ein Halbgeschwisterpaar, woraus Konfliktstoff und Humor hervorgehen soll. Beide haben am Max-Reinhardt-Seminar in Wien Schauspiel studiert und kennen sich schon lange. Das bisherige Gespann wird noch in 3 Tatortfolgen zu sehen sein.
Die Kulturmeldungen waren das mit Henning Hubert am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler, Dank für Ihr Interesse daran. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Ein Thema dort unter anderem die Ukraine-Gespräche in Moskau. Ihnen einen guten Abend.